Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Aufland Verlag. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören heute den zweiten Teil der Lesung des Buches Verbrauchen und Gebrauchen – Annäherung an zwei Kulturtechniken von Kenneth Anders, erschienen im Frühjahr diesen Jahres hier bei uns im Aufland Verlag. Hören Sie nun die Kapitel 5 bis 9 des Buches. Viel Vergnügen!
Die Beschleunigung des Verbrauchs und das Problem der Sparsamkeit. Ein wichtiger Grund für die Besorgnis gegenüber der gesellschaftlichen Sourcenaneignung ist ihre historische Beschleunigung. Man neigt dazu, sie auf das Wachstumsprinzip der Industriegesellschaften zurückzuführen. Und das ist sicher nicht falsch. Es gibt aber auch Aspekte des Wettbewerbs, da die Sourcen nur selten einzelnen Gruppen zur Verfügung stehen, sondern vielmehr verschiedene Gruppen um die Erschließung der jeweiligen Source konkurrieren. Dadurch gerät die Aneignung unter Zeitdruck. Man kann sich das vorstellen wie eine Pilzwanderung, bei der eine Gruppe in einem Wald unterwegs ist. Alle wissen, dass auch die anderen suchen, also durchkämmen sie den Wald in Eile, um den anderen zuvorzukommen. Die Beschleunigung unserer oft zerstörerischen Naturaneignungen hat also zum einen in den immer potenteren Technologien, zum anderen aber in dieser Konkurrenz ihre Ursache. Nun kennen alle seit Jahrzehnten die Kritik der Wachstumsideologie. Diese richtet sich meist auf die Sourcenbeziehungen zur Natur, sodass auf den ersten Blick hierzu nicht viel mehr zu sagen ist als: Die Erde ist endlich, also ist auch das, was wir von ihr nehmen und verbrauchen können, endlich. Daraus resultiert ein Gebot der Sparsamkeit. Die landläufig gebrauchte Formulierung ressourcenschonend ist dagegen unklar. Sie zielt in Wahrheit gar nicht auf Ressourcenbeziehungen, etwa auf die Bewirtschaftung des Waldes, sondern auf den Verbrauch von endlichen Vorkommen. Es kommt kein Erdöl nach, also sollte man es so langsam wie möglich verbrauchen und nicht alles auf einmal verpulvern. Wachstum innerhalb der Sourcenlogik ist in erster Linie ein Phänomen der Geschwindigkeit. Wir können den Naturverbrauch beschleunigen oder abbremsen. Sparsame Strategien zielen darauf, so lange wie möglich mit einem Gut auszukommen. Verschwendung dagegen bläst die entsprechenden Bedenken in den Wind. Die historischen Industriegesellschaften basierten im Wesentlichen auf Sourcenlogiken, da sie von der Nutzung fossiler Energieträger abhängig sind. Interessanterweise hat die moderne Forstwirtschaft ihre Nachhaltigkeitsgrundsätze erst im Schatten der Kohlenutzung etablieren können. Mit der Entlassung der Wälder aus der energetischen Sourcenfunktion wird es möglich, ihre stoffliche Aneignung nach Ressourcenprinzipien zu organisieren. Der Holzverbrauch ist dennoch, auch im 19. Jahrhundert, ständig gestiegen. Die kontinuierliche historische Beschleunigung des Energieverbrauchs ist ein Indiz dafür, dass unseren Gesellschaften das Sparsamkeitsgebot in diesem Zusammenhang fremd ist. Sparsamkeit erstreckt sich auf strukturell andere Bereiche, zum Beispiel auf den Umgang mit Geld oder mit Zeit. Der sparsame Umgang mit Sourcen ist aber auch für einen einfachen menschlichen Horizont nicht so plausibel, wie es scheinen mag. Für Fülle, Genuss und Freude wird die Luft dünn, wenn man nicht, wie in den alten Fruchtbarkeitskulten, auf Erneuerung baut. Man stelle sich einen Menschen vor, der einen riesigen Haufen Kohlen im Keller hat. So groß, dass er ausgerechnet hat, bei sparsamem Verbrauch damit bis zu seinem Lebensende heizen zu können. Und man stelle sich nun vor, dieser Mensch macht genau das. Er heizt sehr sparsam und gibt auch anderen nichts ab, denn er hat sich nun einmal vorgenommen, mit der Kohle auszukommen. Da kein Mensch weiß, wie lange er genau lebt, muss er zudem noch sparsamer sein als vielleicht nötig. Diese Strategie ist mir unsympathisch. Ich sehe ein vermickertes kleines Menschlein mit vier übereinander gezogenen Pullovern seine Briketts im Keller hüten und dabei immer ein bisschen frieren. Diese Lebensfeindlichkeit schwingt auch in den gegenwärtigen Energiespardebatten mit. Die systemische Blindheit gegenüber der Source hat bereits viele Kritiker zur Verzweiflung getrieben. Allerdings steht man dabei auf keinem festen Grund. Die Nutzung fossiler Energieträger ist ohnehin nicht nachhaltig. Insofern ist dem ganzen Unterfangen von vornherein eine gewisse Ignoranz eingeschrieben. Ich weiß noch, Wie mein Chemielehrer immer sagte, wer seine Wohnung mit Öl heizt, könne sie auch mit 100-Mark-Scheinen heizen. Damit wollte er sagen, dass die Möglichkeiten der stofflichen Verwertung von Erdöl so gewaltig sind, dass seine Verbrennung die reinste Vergeudung sei. Dieses Urteil macht allerdings nur Sinn, wenn man den Energiebedarf gegenüber dem Stoffbedarf für das geringere Problem hält. Der bereits erwähnte Optimismus hinsichtlich der Substituierbarkeit der Sourcen bekommt hier sogar eine interessante Wendung. Je schneller man verbraucht, umso vehementer wird die Technologieentwicklung zur Erschließung neuer Sourcen angeworfen. Der zu erwartende Mangel befeuert also die Innovation. So kann man das jedenfalls sehen. Ganz anders stellt sich das Problem allerdings in jahreszeitlichen Zyklen dar. Eine Familie mit begrenzten Brennholzvorräten wird sich ihre Source einteilen, um damit über den Winter zu kommen, jedenfalls dann, wenn es bis zum nächsten Sommer keine Möglichkeit gibt, die Vorräte wieder aufzufüllen oder wenn man warten muss, bis das bereits geschlagene Holz trocken genug zum Verfeuern ist. Die Erneuerung dieses Guts ist ein späterer Abschnitt in der Tätigkeit des Systems. Im aktuellen Zeitabschnitt ist die Einschränkung des Verbrauchs die einzige Überlebensmöglichkeit. Ähnlich ist es mit Trinkwasservorräten in Dürrezeiten oder mit Nahrungsreserven, die innerhalb einer bestimmten Phase nicht aufgefüllt werden können. Die Disziplin, die eine solche Einteilung erfordert, ist eine große kognitive und soziale Leistung. Und sie wurde im Kontext des Verbrauchs erlernt. Verbunden ist sie oftmals mit Techniken der Lagerung und Konservierung, mit denen der Zerfall der Source durch Trockenheit, Luftabschluss oder andere Möglichkeiten aufgehalten wird. Auch hier scheint es also möglich, der menschlichen Sourcenbeziehung etwas Gutes abzugewinnen. Bodenschätze und Importwaren. Bei Bodenschätzen handelt es sich um Sourcen, die aufgeschlossen werden, um in unserem Metabolismus verbraucht zu werden. Dass die Erde Schätze birgt, die man entdecken und zur eigenen Reichtumsproduktion bergen kann, ist faszinierend. Die Bergung dieser Schätze ist jedoch mit technischem Aufwand, harter Arbeit und oftmals mit Lebensgefahr verbunden. Deshalb setzt der Abbau von Bodenschätzen eine weit entwickelte gesellschaftliche Arbeitsteilung und stark ausgeprägte Hierarchien voraus. Dass nur wenige Menschen mit sehr speziellen Techniken diese schwere Aufgabe übernehmen, müsste von der Gesellschaft eigentlich durch besondere Aufmerksamkeit beantwortet werden. Denn erstens gefährden diese Menschen ihr Leben und opfern oftmals ihre Gesundheit, weshalb ihnen besondere Vergütung und Anerkennung zustehen. Zweitens aber hat es Folgen für die gesamte Kultur, wenn diese sich eine Source aneignet, sich zugleich aber dem Staunen über den natürlichen Reichtum, der mit der direkten Nahrungsbeziehung zur Natur einherging, entledigt. Wenn nur die Bergleute den ungeheuerlichen Vorgang, einen Berg zu öffnen und aus seinem kalten und dunklen Innern Erze, Kohle, Salze oder Edelsteine zu bergen, in ihren eigenen kulturellen Formen bewältigen, fallen die anderen Menschen auf eine nüchterne Versorgungsbeziehung zurück, in der die Güter lediglich durch den Preis bewertet werden. In dem Maße aber, in dem die Sourcenaneignung beschleunigt wird und sich der wahren Charakter des Bodenschatzes ausprägt, führt dies zu einer gesellschaftlichen Entwertung des Bodenschatzes. Das ist ein verstörender, oft als zynisch wahrgenommener Effekt des Marktes. Da die Versorgten keine Formen haben, in denen sie die aufgeschlossene Source überhaupt würdigen und im oben genannten Sinne empfangen können, sind sie, vermittelt über den gesellschaftlichen Metabolismus, unfreiwillig Teil dieser Entwertung. Eine ähnliche Entwicklung lässt sich bei Verbrauchsbeziehungen beobachten, die durch den Handel in entfernte Regionen geknüpft werden. Während es innerhalb landschaftlich geprägter Kulturen noch möglich ist, bestimmte Güter als Teil der eigenen Ernährungspraxis zu würdigen, ja zu verehren, etwa weil der Anbau sich einer spezifischen Naturausstattung verdankt und die entsprechenden Früchte einen wichtigen Teil der eigenen Ökonomie bilden, wird mit der zunehmenden Länge der Handelswege ein ähnlicher Effekt wie mit den Bodenschätzen ausgelöst. Pfeffer, Kaffee oder Bananen sind erst begehrte Luxusgüter, werden aber schließlich ganz normale Importwaren, die verbraucht und nur noch im Feingeschmack des Luxusguts gewürdigt werden können. Ausschlaggebend ist das Verhältnis von Preis und Qualität, nicht das Wunder der schenkenden Natur oder das Können erfolgreicher Bauern. Man kann versuchen, dieser Entwertung durch Zertifizierung oder durch gezielte Narrative entgegenzuarbeiten, bleibt aber dabei im Rahmen der Warenästhetik. Nun könnte man schlussfolgern, dass Sourcenbeziehungen, obwohl sie anthropologisch und individuell notwendig sind, durch den Markt eine technische und organisatorische Beschleunigung erfahren und dabei ihre Unschuld verlieren, denn sie können, vermittelt über die gesellschaftliche Arbeitsteilung, nicht mehr als Geschenk der Natur empfangen werden. Berührung zur schenkenden Natur können nunmehr lediglich jene haben, die die Source primär aufschließen. Von ihnen her müsste die Verarbeitung im gesellschaftlichen Metabolismus gedacht. Sie müssten in die Lage versetzt werden, der Gesellschaft, die sie versorgen, als kollektive Subjekte gegenüberzutreten. Diese Aushandlung ist jedoch im Zeitalter der Globalisierung schwieriger denn je. Denn die Bergleute oder Salzproduzenten sind keine geschlossene Gruppe in einer geschlossenen Gesellschaft. Sie arbeiten für konkurrierende Unternehmen auf komplexen Märkten. Diese Ohnmacht hat schon viele Menschen in die Verzweiflung getrieben. Sei es, dass sie ihre Forderung nach gerechtem Lohn oder nach dem Schutz ihrer Gesundheit nicht durchsetzen konnten, sei es, dass ihnen ihre Lebensgrundlage gleich ganz entzogen wurde, indem man ihre Gruben schloss, weil man anderswo günstiger an die Sourcen kam. Der Schlüssel zu einem besseren Sourcenverhältnis unserer Verbrauchskulturen liegt deshalb meines Erachtens in der verbesserten Anerkennung der Menschen, die diese Sourcen für uns aufschließen. Dazu gehört auch die Frage, wie eigentlich das Verhältnis von Staat und Wirtschaft an dieser empfindlichen Schnittstelle beschaffen sein muss. Denn ein Staat schafft das Bergrecht, definiert die Arbeitsbedingungen, die in der Grube herrschen sollen, und ordnet die Wirtschaftsbeziehungen, in denen die Ausbeutung der Bodenschätze ihren Sinn entfalten. Hier können Filmemacher, Künstler, Schriftsteller einen wichtigen Beitrag leisten, diese verschatteten Verhältnisse sichtbar zu machen, wie ich es zum Beispiel in vielen hervorragenden Dokumentarfilmen über den Bergbau gesehen habe. Die Gestaltung dieser Beziehung bleibt aber eine unerledigte Aufgabe für alle. Recycling. Im Zuge der Nachhaltigkeitsdebatte wird immer wieder und völlig zu Recht die Bedeutung des Recyclings betont. Durch Recycling werden bereits einmal genutzte, also verbrauchte, und dadurch in ihrer Struktur veränderte Stoffe durch spezifische Bearbeitung entweder annähernd auf ihre vormalige Struktur zurückgesetzt, wie zum Beispiel bei Altpapier oder bei Metallen, oder in eine neue, wiederum nutzbare stoffliche Struktur umgewandelt, zum Beispiel bei Kunststoffen. In beiden Fällen muss Energie aufgewendet werden. Günstigstenfalls verläuft Recycling in einem Prozess der Kaskadennutzung. Das heißt, dass die Qualität des genutzten Gutes mit jedem Schritt nachlässt, sodass die stoffliche Nutzung schließlich in eine energetische Nutzung übergeht. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Bau- oder Möbelholz schließlich zu Brennholz wird. Es ist noch ein weiteres Mal zu etwas Nutze, der Verbrauch kommt dann aber zu seinem Abschluss. Umgekehrt ist es auch möglich, im sogenannten Upcycling eine Aufwertung der jeweiligen Stoffe zu erreichen. Zum Beispiel kann man Möbel aus verwitterten Schiffsplanken fertigen. Man kann Schuhsohlen aus Autoreifen herstellen, Textilfasern aus PET-Flaschen oder Kunst aus Müll produzieren. Im Erfolgsfalle wird damit eine erhebliche Steigerung des Marktwertes erreicht. Es handelt sich also um eine Veredelung. Diese Erfahrung prägt übrigens viele Narrative der modernen Nachhaltigkeitserzählung und ihres Optimismus. Das Entwertete kann wieder gehoben werden, der Verbrauch kommt nicht zu seinem Ende, die Erde mit uns als größtem Verbraucher kann sich weiterdrehen. Recycling könnte in geschlossene oder annähernd geschlossene Stoffkreisläufe münden, dies ist aber tatsächlich selten der Fall. Denn der moderne Metabolismus ist nicht auf soziale Gruppen, etwa eines Landes oder einer Region, beschränkt. Er ist global. Deshalb führt auch der Begriff Recycling, der ja im Prinzip als Wiederkreisen lassen übersetzt werden müsste, ein wenig in die Irre. Die Vorstellung eines unendlichen Stoffkreislaufs ist wohltuend, aber das Recyclingprodukt wird lediglich wieder auf den Markt gebracht. Es kreist also nicht unbedingt, es wird nur noch einmal mobilisiert. Es ist enträumlicht und durch industrielle Verfahren beschleunigt, bei denen Effizienz und große Massen bestimmend sind. Der sich an den Verbrauch anschließende Vorgang ist also seine erneute Aneignung als Source, nicht als Ressource. Nun wird der Wert des Recyclings dadurch in keiner Weise geschmälert. Es ist sinnvoll und für die Entwicklung der Gesellschaft wahrscheinlich sogar existenziell, die begrenzten stofflichen und energetischen Sourcen nach ihrem Verbrauch erneut anzueignen. Aber im Unterschied zu den Ressourcenbeziehungen gehen wir bei Sourcen keine Bindung an eine lokalisierte Entität mit einer eigenen Struktur und einer wiedererkennbaren Individualität ein. Das klingt abstrakt, ist aber ein wichtiger Punkt. Es hat nämlich zur Folge, dass uns durch Recyclingprodukte keine Restriktionen hinsichtlich ihrer Verwendung aufgelegt werden und unsere Freiheit als Nutzer lediglich durch die verfügbare Menge und die jeweiligen stofflichen Eigenschaften limitiert werden. Aus Eisen kann man keine Gummireifen herstellen, aber alle möglichen Nutzungen von Eisen sind durch die Verbrauchsbeziehung legitimiert und bedürfen keiner besonderen Rücksicht. Wir bleiben also gänzlich freie Konsumenten und müssen uns nicht selbst mit unserem Verhalten auf etwas einstellen, das uns mit einer eigenen Notwendigkeit gegenübertritt. Als ein Akt vorsorgender Vernunft ist es denkbar, die Produktion von vornherein so zu steuern, dass nach dem Verbrauch ein erneutes Recycling möglich bleibt, etwa durch das Verbot der Herstellung bestimmter, nicht recycelbarer Kunststoffe. Oder man denke an den modernen Trockenbau, bei dem aus Gipskarton, Blech, Mineralwolle und Kunststoff ein Stoffgemisch entsteht, dessen Wiederverwertung kaum vorstellbar ist. Das ist also ein Problem. Das Recycling bleibt aber, selbst dort, wo es gelingt, ein Prozess, dessen industrielle Rationalität sich nicht grundlegend von der primären Gewinnung der Stoffe unterscheidet. Letztlich ist es eine Kostenfrage, ob man die seltenen Erden aus dem Berg holt oder aus gebrauchten Handys. Für den Markt ist es auch gleichgültig, ob die Kunstfaser aus gerade gewonnenem Erdöl oder aus gebrauchtem Frittenöl hergestellt wird. Beides ist Rohstoff. Was bleibt, ist das bessere Marketing-Narrativ für recycelte Stoffe. Bei einer Betrachtung der Ressourcen und der mit ihnen einhergehenden kontinuierlichen Bewirtschaftungsformen werden wir etwas anderes entdecken. Recycling setzt die Logiken des Verbrauchs nicht außer Kraft. Es schafft lediglich Möglichkeiten, erneut zu verbrauchen. Deshalb wird der Optimismus des Marktes durch das Recycling auch in keiner Weise eingeschränkt. Im Gegenteil, es erscheint als Ausweg aus einem wachsenden Bewusstsein der Endlichkeit globaler Vorkommen. Versorgung als Netzwerkpraxis. Mit der Umstellung des gesellschaftlichen Metabolismus auf großstädtische Lebensweisen geht eine radikale Erweiterung der menschlichen Verbrauchsverhältnisse einher, die innerhalb eines vergleichsweise kleinen Zeitraums auch zum Standard für ländliche Verhältnisse geworden ist. Dies wird am deutlichsten beim Heizen sichtbar, das heute für die meisten Menschen vollkommen von einer Ressourcenbeziehung gelöst ist und stattdessen eine reine Verbrauchsform geworden ist. Solange in den europäischen Städten noch mit Kohle geheizt wurde, gab es immerhin noch eine Vorstellung der jeweils zur Verfügung stehenden Mengen. Seit die meisten Haushalte mit Gas beheizt werden oder an Fernwärmesysteme angeschlossen sind, ist der Verbrauch gänzlich unsichtbar und zu einem reinen Kostenproblem geworden. Noch ausgeprägter ist dieser Effekt bei der Stromversorgung. Strom kann lediglich mehr oder weniger sorglos verbraucht werden. Und die Sorge bezieht sich in erster Linie auf die Stromrechnung, in zweiter Linie vielleicht noch auf ein zwischenzeitlich erlerntes schlechtes Gewissen. Weiter oben haben wir schon gesehen, dass das Wasser auch schon unter einfacheren Verhältnissen schlichtweg verbraucht wurde. Allerdings schafft der Aufbau eines flächendeckenden Trink- und Abwassernetzes völlig neue Verhältnisse, die von der Entwicklung des Abwassermanagements ihren Ausgang nehmen. Denn während Abwässer in agrarischen Gesellschaften durchaus als wichtige Nährstoffquelle geschätzt wurden, angeblich galt es in englischen Dörfern sogar als unhöflich, einen Gastgeber zu verlassen, ohne noch einmal sein Wasser abgeschlagen zu haben, wurde es in den großen Städten zusehends zum olfaktorischen und hygienischen Problem. Es war eine bewundernswerte Infrastrukturleistung, die Abwässer über ein Kanalisationssystem aus dem Stadtraum zu leiten. Die Entsorgung stellte sich wiederum als Problem dar. Die Geschichte der Rieselfelder und der Versuche, das Abwasser direkt in ein landwirtschaftliches Düngungsregime einzubinden, bilden einen sehr interessanten Abschnitt der Stadtentwicklung, der leider im Zuge der Globalisierung der Nahrungsgüterwirtschaft und der Aufgabe der Stadtgüter gänzlich aufgegeben wurde. Also gab man das Abwasser als Nährstoffquelle gänzlich preis, schuf allerdings mit den großen Klärwerken eine moderne Infrastruktur des Trinkwasserrecyclings. Das Trinkwasser wird wiederhergestellt, die in ihm enthaltenen Nährstoffe dagegen werden preisgegeben. Die urbanen Versorgungsnetze von Heizwärme, Wasser und Strom lassen sich geradezu als Lebensadern des modernen Metabolismus beschreiben, die mit den Breitbandverbindungen noch eine vierte Dimension erhalten haben. Ohne diese Netze ist modernes städtisches Leben, wie wir es kennen, nicht denkbar. Diese vier Versorgungen haben auch eine strukturelle Ähnlichkeit. Man kann sie leiten, da sie in gasförmiger, flüssiger oder elektroenergetischer Form genutzt werden. Diese Stoff-, Informations- oder Energieflüsse sind, wenn überhaupt, nur als Leitungen erfahrbar. Sie haben also eine eingeschränkte sinnliche Wirklichkeit. Ja, diese Leitungen erzeugen eine seltsame, massenhafte Redundanz, die am besten wohl in Terry Gilliams Film Brazil ins Bild gesetzt wird. Hinter jeder Wand stecken unzählige, nicht mehr durchschaubare Gedärme aus Schläuchen und Leitungen, die zeigen, dass dem Einzelnen der Metabolismus des Lebens gänzlich entzogen ist. Selbst in diese Leitungen einzugreifen, etwa um sie zu reparieren, wird zu einem terroristischen Akt, der unbarmherzig verfolgt wird. Obwohl die Verbrauchsbeziehungen existenziell sind und das den meisten Menschen auch bewusst ist, gibt es dennoch kein ausgebildetes kulturelles Verhältnis zu ihnen. Man setzt vielmehr als zivilisatorischen Standard voraus, dass einem eine entsprechende Versorgung zusteht, einfach weil sie eine systemische Voraussetzung für die Stadt bildet. Der eigene Beitrag wird über Steuern für die Bereitstellung der Infrastruktur sowie über Gebühren bzw. Verbrauchskosten geleistet. Hier wirkt also eine Dialektik der Entwertung, die typisch für die modernen Versorgungsgesellschaften ist. Kulturelle Vorstellungen wie Dankbarkeit oder glücklich erfahrener Lebensfülle sind einfach fehl am Platz. Dies setzt allerdings auch den kritischen politischen Bewegungen der Gegenwart schmerzliche Grenzen. Innerhalb der Logik einer Versorgungsgesellschaft lässt sich nicht viel mehr fordern, als dass die Versorgung möglichst wenig Schaden in der Welt anrichtet. Die Versorgung selbst steht dagegen nie in Frage. Und damit sind auch der Selbstverantwortung für zentrale Sourcen der eigenen Lebenspraxis sehr enge Grenzen gesetzt. Die aktuell im Jahr 2022 grassierende allgemeine Panik hinsichtlich der Versorgungssicherheit bei Strom und Gas zeigt außerdem, welche Ohnmachtserfahrung die Sourcenlogik im Gegensatz zur Ressourcenwirtschaft für uns bereithält. Denn wer in diesen Systemen Verbraucher ist, der ist auch abhängig. Konsum als individuelles Modell des Sourcenverbrauchs. Ich erinnere mich an die Irritation, die das Wort Konsum für mich als Kind auslöste, als ich mit dem westdeutschen Sprachgebrauch konfrontiert wurde. Denn für mich als DDR-Kind war Konsum, die Betonung lag auf der ersten Silbe, die Bezeichnung einer genossenschaftlichen Handelskette, an der es, meinem damaligen Verständnis nach, nichts zu meckern gab. Die ästhetische Überformung der Waren des täglichen Bedarfs in den Konsumgeschäften war gering. Diese Filialen lagen gut verteilt an jeder dritten Hausecke und wurden kollektiv bewirtschaftet. Es gab dort Lebensmittel, die nur teilweise in Produktmarken vertrieben wurden. Brot war Brot, Milch war Milch. Die ausgegebenen Konsummarken klebte mein Vater in ein Heft ein. Der Anreiz dafür ist mir nicht erinnerlich und er kann nicht hoch gewesen sein. Denn in der DDR galt es nicht als sinnvoll, den Verbrauch von Nahrungsmitteln zu fördern oder zu erhöhen. Ich wurde jedenfalls von meiner Mutter regelmäßig mit dem Einkaufsbeutel oder Korb in eine der beiden nahegelegenen Konsumfilialen geschickt, kannte die Verkäuferinnen und ihr vergleichsweise übersichtliches Angebot und hatte nie das Gefühl, vom Prozess der gesellschaftlichen Lebensmittelherstellung entfremdet zu sein. Mitten in den Wohngebieten gab es Fleischereien, Bäckereien, sogar kleine Schlachthöfe und Molkereien. Umso krasser fiel der Kontrast zum Westdeutschen auf der zweiten Silbe betonten Konsum aus. Damit war von Anfang an, selbst bei nicht unbedingt kritischen Geistern, ein isoliertes, aus dem gesellschaftlichen Zusammenhang herausgelöstes Verbrauchen konnotiert, das sich in Begriffen wie Konsumrausch, konsumorientiert oder Konsumtempel niederschlägt. Die Kritik an der Konsumgesellschaft ist alt und hat einen wichtigen Kern, der eben nicht darin liegt, dass überhaupt verbraucht wird, dass Verbrauchsverhältnisse ein nicht zu vermeidender Teil des menschlichen Lebens sind, sollte aus den vorherigen Abschnitten deutlich geworden sein, sondern wie verbraucht wird, nämlich innerhalb der Warenlogik. Grundsätzlich ist die Konsumtion einfach ein Abschnitt unseres Metabolismus, folgt also auf Produktion und Distribution, was in einer arbeitsteiligen Gesellschaft kein Makel sein muss. Wo also liegt das Problem? Konsum im Sinne der kapitalistischen Wertschöpfung bedeutet, den Akt des Verbrauchs gezielt aus dem Lebenszusammenhang der Gesellschaft herauszulösen. Der Kaufakt selbst muss in den Mittelpunkt der sozialen Handlung rücken. Denn vor allem diesen Akt kann man beschleunigen. Durch die Internetvermarktung hat er, vor allem bei den großen Shoppingportalen, eine neue Qualität erhalten, da die soziale Handlung reibungsarm und ohne menschliche Interaktion organisiert werden kann. Mit immer kürzeren Lieferfristen tritt so der individuelle Konsum in ein noch weiter isoliertes und abgetrenntes Stadium. Man muss nun nicht einmal mehr mit dem Verkaufspersonal fertig werden. Kann ich Ihnen helfen? Nein, danke, ich gucke nur. Dass die gesetzlich gewährten Retourmöglichkeiten eine kleine Dysfunktionalität in diesem Prozess bringen, ist nur teilweise ein Widerspruch. Denn mit der Beschleunigung steigt auch der Umsatz. Zudem verweist gerade die Retour auf eine weitere wichtige Eigenschaft des Konsums. Die Ware tritt, nachdem sie ihre zentrale Bestimmung, begehrt und gekauft zu werden, erfüllt hat, in eine Dynamik der Entwertung und Enttäuschung ein, bis ihr im Zuge des Verbrauchs schließlich oftmals sogar Feindseligkeit entgegengebracht wird. Das Wegwerfen oder Zurückschicken schafft nicht nur Platz für neue Waren, es resultiert auch aus dem Unbehagen, das angesichts eines abstürzenden Begehrens aufkeimt. Ein Freund von mir pflegt nach dem Aufessen einer Tüte Chips oder einer Schokoladentafel die zerknitterten Verpackungen mit den Worten zu entsorgen: Es ist doch schön, wenn wieder was weg kann. Das Produkt wird verbraucht. Was immer danach von ihm übrig ist, ist Müll. Bei bestimmten Warengruppen ist die wachsende Feindseligkeit gegenüber bereits gekauften Waren bis heute verstörend, etwa bei Büchern, denen man einen ideellen Wert zubilligt, der nicht nur im Ermessen des Besitzers liegen sollte. Es gibt deshalb immer wieder Menschen, die weggeworfene Bücher vor dem Altpapier retten, auch wenn sie sie selbst vielleicht nie lesen werden.
Sie hörten den zweiten Teil der Lesung des Buches Verbrauchen und Gebrauchen – Annäherung an zwei Kulturtechniken von Kenneth Anders. Die von Johanna Benz mit flinkem Stift illustrierten 160 Seiten kosten 13 Euro. Der dritte Teil folgt demnächst. Bleiben Sie uns gewogen.